Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge über das Matthäusevangelium. Das 16. Kapitel, das wir ja heute studieren werden, beginnt mit einem Déjà-vu. Die Pharisäer und Sadduzäer wollen Jesus wieder mal eine Falle stellen und ihn um genau dasselbe bitten, worum sie ihn schon im 12. Kapitel gebeten hatten, nämlich, dass er ihnen ein Wunder vorführen sollte. Und Jesus gibt ihnen genau die gleiche Antwort, die er ihnen schon damals gegeben hatte, nämlich, dass ihnen kein weiteres Zeichen mehr gegeben werde als das Zeichen des Jonas. Ich finde es erstaunlich, dass die Schriftgelehrten, diese angesehenen Leute, die sich Rabbi, also Lehrer nannten, die jahrelang das mosaische Gesetz und die Tradition der Ältesten studiert hatten, wieder probieren, Jesus auf diese Weise zu überlisten. Dass sie ihre Fragen nicht ehrlich meinten, das hatte Jesus natürlich längst gemerkt und ihnen auch schon gesagt. Er nimmt sie aber trotzdem beim Wort und wirft ihnen vor, dass sie trotz ihrer großen Bildung nicht einmal das Offensichtlichste verstehen können. Ich zitiere Jesus in den Versen 2 bis 4. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Am Abend sagt ihr, es wird schön, denn der Himmel ist rot, und am Morgen, heute kommt ein Ungewitter, denn der Himmel ist rot und trübe. Ihr Heuchler, das Aussehen des Himmels versteht ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit aber nicht. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen geben, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Und er verließ sie und ging davon. Oft wird dieser Abschnitt auf die Endzeit angewandt, aber hier spricht Jesus sehr konkret über die messianischen Zeichen, die sein Kommen begleiteten. Dass er tatsächlich der Messias war, der König der Juden, der Sohn Davids, der Sohn Gottes, war so offensichtlich, wie ein Sonnenuntergang, der gutes Wetter ankündigt. Christus zu bitten, ihnen ein Zeichen vom Himmel zu zeigen, war deshalb eine grobe Beleidigung, besonders nach all den Wundern, die er bereits vor ihren Augen vollbracht hatte. Trotzdem, sagt Jesus, würden sie das Zeichen des Jona erleben, aber leider für sie zu spät. Sie erinnern sich, Jona war von einem riesigen Fisch verschluckt worden. Nachdem er 3 Tage lang im Bauch des Tieres gelitten hatte, spuckte es ihn auf die Erde aus und so wurde Jona gerettet. Jesus benutzt Jonas Geschichte als eine Vorschattung für seinen eigenen Tod und seine Auferstehung am 3. Tag. Wenn die Schriftgelehrten dies dann erstmal richtig verstehen werden, wird es für sie zu spät sein. Jesus war der menschgewordene Gott, aber das Verhalten der religiösen Führer seiner Zeit lässt ihn trotzdem nicht gleichgültig. Er lässt die Gelehrten stehen und geht davon. Seine Jünger aber warnt er vor dem, ich zitiere, dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Die Jünger sind wieder mal etwas schwer von Begriff und verstehen nicht recht, was Jesus damit meint. Aber das geht uns vielleicht ja ganz ähnlich. Über Sauerteig sprach Jesus aber schon in seinen Gleichnissen über das Himmelreich, welches er mit Sauerteig in Mehl gemischt verglich. Der Sauerteig steht für die falschen Lehren, welche die ganze Kirche verunreinigen. Um das zu verstehen, sollten wir uns daran erinnern, dass die Pharisäer gegenüber der Menge, die in Jesus den Messias zu erkennen glaubte, behauptet hatten, er tue Wunder durch die Macht des Teufels. Sie taten alles, um die Menschen glauben zu machen, dass Jesus ein dämonischer Gesetzesbrecher war. Sie wollten ihn loswerden, da er sich ihren religiösen Auffassungen nicht angeschlossen hatte. Diese öffentliche Kontroverse über seine Identität veranlasste Christus also, seinen Freunden die folgende Frage zu stellen. Ich lese die Verse 13 und 14. Er fragte seine Jünger und sprach: Für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Sie sprachen: Etliche für Johannes den Täufer, andere aber für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Es scheint also, dass das Volk ihn noch nicht erkannt hatte, was tragisch ist, da die Menge nach einem messianischen Wunder den Messias in der Person Jesu zu erblicken schien. Ich lese den 23. Vers von Kapitel 12. Die ganze staunende Menge sagte: Ist dieser nicht der Sohn Davids? Das war kurz bevor die Pharisäer und Sadduzäer dieses schreckliche Gerücht gesät hatten, er sei ein teuflisches Werkzeug. Der Sauerteig hatte sein böses Werk getan, die Menschen hörten auf ihre religiösen Führer. Und nun fragt Jesus die Jünger: Und wer sagt ihr, dass ich bin? Hier werde ich die Verse 16 und 17 lesen. Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Jesus sagt also, dass ohne die Inspiration des Heiligen Geistes ihn niemand wirklich erkennen kann. Im ersten Brief des Paulus an die Korinther, Kapitel 12, Vers 3, schreibt Paulus: Niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. Wenn Sie und ich also die innere Gewissheit haben, dass Jesus unser Herr ist, so haben wir uns dieses Wissen nicht selber angeeignet. Wir können uns damit nicht brüsten, unsere Erfahrung beruht allein auf der Gnade Gottes. Das sollte uns recht demütig machen, auch in Bezug auf diejenigen, die das noch nicht verstanden haben. Aber lassen Sie uns fortfahren, denn nun kommen diese wenigen Verse, die schon viel, viel Tinte zum Fließen gebracht und ganze Bibliotheken gefüllt haben. Ich lese die Verse 18 und 19. Das ist also Jesus, der spricht, ja? Verse 18 und 19. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Ende Zitat. Die römisch-katholische Kirche beruft sich auf genau diese Passage, um das Papsttum zu rechtfertigen. Wir alle kennen schließlich die Worte: Du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Kirche bauen. Auf Französisch klingt das noch viel besser: Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, weil Petrus, Pierre, Petrus und Pierre, Stein das gleiche Wort sind. Aber schauen wir uns das mal genauer an. Beachten Sie auch, dass sich Jesus und seine Freunde zu diesem Zeitpunkt in Caesarea Philippi am Fuß des Bergs Hermon befinden, umgeben von Felsen und großen Klippen. Die Kommentatoren David Stern, Arnold Fruchtenbaum und Arno Gäbelein machen den Unterschied zwischen dem griechischen Wort Petros, was Stein bedeutet, und Petra, was Fels bedeutet. Jesus sage also: Du bist Petros, also ein Stein, und auf diesem Petra, also Fels, werde ich meine Kirche bauen. Das Wortspiel im Griechischen bleibt, aber es hieße niemals, dass Jesus seine Kirche auf Petrus aufbauen würde, sondern vielmehr, dass er, Petrus, ein Stein dieser auf Christus aufgebauten Kirche sein würde. Überall im Neuen Testament steht der Fels nämlich für Christus, und er und nur er ist das Fundament der Kirche. Alles andere ist Sekte. Und Petrus selber, und das sollte uns am meisten vielleicht überzeugen, Petrus selber bestätigt dies in seinem ersten Brief, Kapitel 2, ich lese die Verse 4 bis 6. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst euch ihr nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Ende Zitat. Meiner bescheidenen Meinung nach kann es keinen Zweifel geben. Die Kirche, das heißt die Gemeinschaft der Gläubigen, ist auf das Fundament gebaut, das Christus ist. Jedes Mitglied dieser geistlichen Gemeinschaft ist wie ein Stein, ein Element des Gebäudes. Die Kirche, sagt uns der Herr, wird niemals untergehen. Also bis zum Ende dieses Zeitalters wird es Gläubige auf Erden geben. Wie viele es sein werden, das weiß nur Gott. Aber was meint Jesus, wenn er von den Schlüsseln des Reiches spricht, die er Petrus gibt? Ich hoffe, wir alle wissen, dass Petrus im Paradies nicht die Funktion eines Türwächters hat, ja? Das ist nichts als respektlose und unbiblische Witzelei. Ich finde Scofields Erklärung sehr klar und werde sie Ihnen deshalb vorlesen. Sie ist sehr kurz. Es war Petrus, der die Tür zum Evangelium zuerst für Israel am Pfingsttag öffnete, siehe Apostelgeschichte 2, 38 bis 42, und dann für die Heiden im Haus des Cornelius, siehe Apostelgeschichte 10, 34 bis 48. Petrus hat niemals eine andere Autorität beansprucht. Soweit Scofield. Ich möchte hinzufügen, dass die Bibel nirgends von einer apostolischen Nachfolgeregelung spricht, wie es die römisch-katholische Kirche tut. Jesus spricht auch zu Petrus, wenn er ihm sagt, dass alles, was er auf Erden bindet, auch im Himmel gebunden sein wird und was er auf Erden löst, auch im Himmel gelöst sein wird. Er spricht aber nicht von einem Sakrament und noch viel weniger von der ewigen Erlösung oder Verdammnis. Jesus ist der einzige Inhaber der Schlüssel zu Tod und Hölle. Er spricht hier von Gemeindezucht. Und im 13. Kapitel der Apostelgeschichte können Sie nachlesen, wie beispielsweise Paulus genau diese Verse angewendet hat. Wir sehen also, wie wichtig es ist, so nah wie möglich an den biblischen Texten zu bleiben, um nicht in sie hineinzuprojizieren, was nicht da ist. Nach all diesen Lektionen empfiehlt Jesus den Jüngern, niemandem etwas zu sagen, dass er der Messias sei. Er will im Zeitplan Gottes bleiben. Aber er erklärt ihnen, was geschehen soll, dass er leiden und sterben muss und dass er am dritten Tag auferstehen wird. Indem er dies angibt, erklärt er das Zeichen des Jona, von dem er zu Beginn dieses Kapitels gesprochen hatte. Und hier kontert Petrus und sagt zu Jesus, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Gott bewahre dich, Herr, sagt er zu Jesus. Diese Worte sind sehr schockierend und können meiner Meinung nach nur mit dem Temperament des Petrus und der Tatsache erklärt werden, dass der Teufel seinen Zorn benutzte, um zu versuchen, Jesus davon abzuhalten, für die Erlösung der Sünder zu sterben. Deshalb reagiert Jesus so ungehalten auf Satan, wenn er sagt, ich zitiere, geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht was göttlich, sondern was menschlich ist. In diesem Kapitel haben wir gesehen, wie Jesus seine Jünger lehrt und sie befähigt, in ihrer Gotteskenntnis zu wachsen. Nun, dass sie den Weg, den Christus gehen wird, verstanden haben sollten, warnt sie Jesus, dass ihm zu folgen nicht bedeutet, seinem Herzen zu folgen. Es bedeutet, ihm auch in seinem Leiden, in seiner Demut und seinem vollkommenen Gehorsam gegenüber Gott zu folgen. Ich möchte diese Folge beenden, indem ich Ihnen diese wenigen letzten Verse 24 bis 27 vorlese, weil sie uns alle betreffen. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Ende Zitat. Kümmern wir uns gut um unsere Seele. Halten wir uns an die Prioritäten, die Jesus uns lehrt, und schauen wir zum Horizont. Ja, der Herr wird wiederkommen. Ganz sicher, er hat es uns versprochen. Und dann wird er einem jeden geben nach seinen Taten. Denn alles, was wir tun, ist nur ein Ausdruck dessen, was in unserem Herzen ist. Ich wünsche uns allen, dass wir in der kommenden Woche den Blick etwas heben und in die Zukunft schauen. Jesus wird in alle Ewigkeit triumphieren. Es wird keinen Tod, keinen Schmerz und keine Tränen mehr geben für alle, die ihn lieben und ihm in diesem Leben gefolgt sind. Hier sage ich auf Wiedersehen und bis in einer Woche. Gott segne Sie.